Hallo und herzlich willkommen. Also, heute haben wir ein Thema auf dem Tisch, das in Deutschland zuverlässig für Zündstoff sorgt. Das Verhältnis von Staat und Kirche. Du hast uns dazu einen einzigen, aber dafür umso schärferen Artikel geschickt, ein Plädoyer, das den Titel »Die unheilige Allianz« trägt. Unsere Aufgabe heute ist es, die Argumente dieses Textes für dich mal zu sezieren und, ja, verständlich zu machen, warum der Autor so ein hartes Urteil fällt.
Du sagst es, ein hartes Urteil. Und der Autor legt die Messlatte von der ersten Zeile an extrem hoch. Er beschreibt diese Beziehung als eine, ich zitiere mal, symbiotische Verflechtung, die den Anspruch eines neutralen, säkularen Staates zur Farce mache. Das ist also nicht nur Kritik, das ist eine fundamentale Infragestellung des ganzen Systems. Er behauptet im Grunde, wir leben in so einer Illusion von Trennung, während die Realität eine tiefe und, aus seiner Sicht, hochproblematische Verstrickung ist. Schauen wir uns jetzt mal an, wie er diese steile These untermauert.
Du hast das Wort Farce erwähnt. Wo genau fängt denn diese Farce laut dem Artikel an? Ich vermute mal, wie so oft.
Beim Geld, genau da setzt der Autor an. Der erste große Pfeiler seiner Argumentation ist die finanzielle Verflechtung. Er beginnt mit etwas, das viele kennen, der Kirchensteuer. Sein Punkt ist aber nicht die Steuer selbst, sondern die Tatsache, dass der Staat den Einzug für die Kirchen übernimmt. Er agiert, so die Formulierung im Text, als Inkasso-Service der Kirchen.
Okay, das ist ein Privileg, das andere Vereine so nicht haben.
Genau, und der Autor überspitzt das mit der Formulierung, das genieße nicht mal jeder Kaninchenzüchterverein in Deutschland.
Eine staatliche Dienstleistung für eine private Organisation sozusagen. Aber so richtig brisant wird es im Text ja erst beim nächsten Punkt, den sogenannten Staatsleistungen. Das ist ein Begriff, den vielleicht nicht jeder sofort parat hat. Was genau verbirgt sich dahinter?
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Staatsleistungen sind, anders als die Kirchensteuer, die ja von den Mitgliedern kommt, das sind direkte Zahlungen aus der allgemeinen Staatskasse an die Kirchen.
Also Geld von allen Steuerzahlern. Egal ob Christ, Muslim, Atheist.
Exakt. Von allen. Der Artikel beziffert diese Summe auf rund 500 Millionen Euro pro Jahr.
Moment mal, eine halbe Milliarde Euro jährlich?
Eine halbe Milliarde, ja. Die direkt aus dem allgemeinen Steuertopf an die Kirchen fließt.
Dafür muss es ja eine rechtliche Grundlage geben. Wie wird das begründet? Das kann ja nicht einfach ein Geschenk sein.
Die Begründung ist der Punkt, den der Autor als die eigentliche Absurdität bezeichnet. Sie geht zurück auf den Reichsdeputationshauptschluss von 1803.
1803?
Das ist über 200 Jahre her.
Das ist fast unvorstellbar. Der Autor hat dafür eine Analogie, die das Ganze auf den Punkt bringt, oder?
Ja, und die ist wirklich prägnant. Er schreibt, und ich zitiere mal sinngemäß, es ist, als würde der Staat mir mein Fiat 500 wegnehmen und mir dafür bis in alle Ewigkeit jedes Jahr einen neuen Porsche vor die Tür stellen.
Wow.
Mit diesem Bild will er halt das krasse Missverhältnis aufzeigen zwischen einem historischen Akt und diesen bis heute andauernden massiven Zahlungen. Er nennt das den ewigen Ablasshandel des Staates.
Das ist eine krasse Formulierung. Aber das wirft die Frage auf, gibt es denn keine Bestrebungen, das zu beenden? Es steht ja sogar im Grundgesetz, dass diese Leistungen abgelöst werden sollen. Geht der Artikel darauf ein, warum das seit über 100 Jahren nicht passiert?
Er deutet es an, indem er diese symbiotische Beziehung beschreibt. Die Politik scheute halt den Konflikt. Und die Kirchen, die haben natürlich kein Interesse daran, auf eine sichere jährliche Einnahmequelle von einer halben Milliarde Euro zu verzichten.
Und die Ablösesumme wäre wahrscheinlich riesig.
Gigantisch. Wir reden von einem zweistelligen Milliardenbetrag. Und kein Politiker will derjenige sein, der das auf die Agenda setzt. So bleibt ein historisches Provisorium eben ein ewiger Zustand.
Finanziert von uns allen.
Genau.
Okay, das finanzielle Fundament der Kritik ist klar. Aber ich glaube, der Punkt, bei dem viele jetzt aufhorchen, sind die großen Sozialverbände. Caritas und Diakonie. Die sind ja quasi sakrosankt in der öffentlichen Wahrnehmung, leisten unbestreitbar wichtige Arbeit. Wie traut sich der Autor, die anzugreifen?
Er greift sie frontal an, indem er ihre moralische Grundlage infrage stellt. Der Begriff, den er dafür prägt, ist die Mogelpackung der Barmherzigkeit. Er erkennt ihre Arbeit an, aber er stellt die Frage, wer bezahlt sie eigentlich? Und seine Antwort ist, ja, ziemlich ernüchternd. Die unbequeme Wahrheit laut diesem Text ist, Die sozialen Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, also Krankenhäuser, Kitas, Pflegeheime, werden zu fast 100% vom Staat und den Sozialkassen finanziert.
Was, 100%?
Ja. Also wieder, von der Allgemeinheit.
Das ist eine Zahl, die man erstmal sacken lassen muss. Das würde ja bedeuten, der Beitrag der Kirche selbst, zum Beispiel aus der Kirchensteuer, ist minimal.
Genau das ist seine Kernaussage. Der Anteil der Kirchensteuer an der Finanzierung dieser riesigen sozialen Apparate tendiere gegen null. Und die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, ist radikal. Die Kirche klebt nur ihr Etikett auf eine vom Kollektiv bezahlte Leistung.
Ein Etikett.
Er nennt das ein Franchise-System der Moral. Ein sehr modernes, fast schon zynisches Bild. Der Staat liefert das Geld, die Infrastruktur, die Gehälter und die Kirche bekommt den Ruhm, das positive Image.
Das ist ein starkes Stück. Es rüttelt an dem Narrativ, dass die Kirche der große soziale Kümmerer der Nation ist. Aber wenn das so ist, warum überlässt der Staat dieses riesige Feld den Kirchen? Könnte er die Kitas und Krankenhäuser nicht einfach selbst betreiben?
Das ist die entscheidende Frage, die der Artikel aufwirft. Er argumentiert, dass hier das Subsidiaritätsprinzip pervertiert wird. Statt Vielfalt zu fördern, zementiert es ein Duopol der großen kirchlichen Träger. Der Staat hat sich da halt historisch aus der Verantwortung zurückgezogen.
Und sich abhängig gemacht.
Absolut. Er hat eine Infrastruktur geschaffen, in der Caritas und Diakonie zu Giganten heranwachsen konnten, die jetzt kaum noch zu ersetzen sind.
Und diese Giganten sind ja nicht nur soziale Dienstleister. Das führt uns direkt zum nächsten Kritikpunkt, der laut dem Artikel noch schwerwiegender ist als das Geld.
Ja, denn wenn man diese Infragestellung ernst nimmt, wird die nächste Ebene der Kritik laut dem Autor noch problematischer. Es geht nicht nur um Geld und Image, sondern um eine handfeste juristische Sonderstellung. Er nennt es ein Staat im Staate.
Ein Staat im Staate, das klingt nach rechtsfreien Räumen. Kannst du das konkreter machen? Welche Beispiele nennt der Text?
Er nennt zwei ganz zentrale Beispiele. Das erste ist, was er als Diskriminierung per Gesetz bezeichnet. In einem kirchlichen Krankenhaus oder einer Kita kann einem Mitarbeiter gekündigt werden, wenn sein Privatleben nicht den Moralvorstellungen der Kirche entspricht.
Also zum Beispiel?
Der Text listet konkrete Gründe auf. Eine zweite Heirat nach einer Scheidung, das Bekenntnis zu keiner Konfession oder ein homosexuelles Coming-out. Das sind alles Kündigungsgründe, die in jedem normalen Unternehmen in Deutschland, ja, die wären schlichtweg illegal.
Das heißt, Grundrechte wie der Schutz des Privatlebens oder das Antidiskriminierungsgesetz gelten dort nur eingeschränkt.
Genau. Die Kirchen berufen sich auf ihr verfassungsmäßig garantiertes Selbstbestimmungsrecht. Der Autor hält aber dagegen, dass dieses Recht nicht dazu führen darf, dass der Staat die Diskriminierung von Hunderttausenden seiner Bürger duldet.
In staatlich finanzierten Einrichtungen.
Eben. Das zweite große Beispiel ist das Streikverbot. Den Mitarbeitern der Kirchen wird über den sogenannten dritten Weg ihr Grundrecht auf Streik vorenthalten.
Und was sind die Folgen davon? Man könnte ja argumentieren, dass in sozialen Berufen ein Streik immer heikel ist.
Der Autor argumentiert, dass das weitreichende Konsequenzen für eine ganze Branche hat. Er führt an, dass die Caritas als größter Träger in der Altenpflege über Jahre hinweg die Einführung eines flächendeckenden Tarifvertrags blockiert hat.
Und weil die Caritas Mitarbeiter nicht streiken konnten?
Schlechtere Arbeitsbedingungen für Millionen Beschäftigte, auch bei nichtkirchlichen Trägern.
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Der juristische Sonderstatus betrifft also nicht nur die kirchlichen Mitarbeiter, sondern hat eine Bremswirkung auf ein ganzes Berufsfeld.
Exakt. Der Autor argumentiert, dass hier das Interesse einer einzelnen Institution über das Gemeinwohl gestellt wird.
Dieser Einfluss scheint ja wirklich tief zu gehen. Erstreckte sich laut dem Artikel auch auf den Bereich Bildung und Wissenschaft?
Ja, und das ist ein Punkt, der oft übersehen wird. Der Autor kritisiert scharf, dass an staatlichen Hochschulen, also Orten, die ja der freien Wissenschaft verpflichtet sein sollten, die Kirchen ein entscheidendes Mitspracherecht haben, wer dort Theologie für das Lehramt unterrichtet, also wer die zukünftigen Religionslehrer ausbildet.
Wie muss man sich das vorstellen? Die Uniprofessoren brauchen eine Art kirchliche Lehrerlaubnis?
Genau, die sogenannte Nihil Obstat. Ohne diese Unbedenklichkeitserklärung der Kirche kann niemand auf eine solche Professur berufen werden. Der Autor sieht darin einen fundamentalen logischen Bruch im System. Und um das zu verdeutlichen, nutzt er wieder eine sehr provokante Analogie. Er schreibt: Wir lassen ja auch nicht den Shell-Konzern darüber entscheiden, wer an unseren Unis Klimaforschung lehren darf.
Das ist ein starkes Bild. Der Vorwurf ist also ein massiver Interessenskonflikt.
Richtig. Eine Institution, die auf Dogmen basiert und, wie der Autor unterstellt, primär an Mitgliederwerbung interessiert ist, kontrolliert die wissenschaftliche Ausbildung an einer staatlichen Institution.
Verstehe. Es geht ihm nicht darum, theologische Fakultäten abzuschaffen. Der Kern seiner Kritik ist dieser Kontrollanspruch. Er stellt die Frage, ob eine Institution, deren Wesen auf einem Glaubensbekenntnis beruht, eine Ausbildung gewährleisten kann, die den Prinzipien der kritischen Wissenschaft verpflichtet ist. Seine Antwort ist ein klares Nein.
Okay, wir haben jetzt über Geld, soziale Macht, juristische Privilegien und den Einfluss auf die Bildung gesprochen. Der Artikel spart sich aber das aus seiner Sicht düsterste Kapitel für den Schluss auf. Es geht um den Umgang mit sexuellem Missbrauch.
Ja, und hier wird der Ton des Artikels von kritisch zu anklagend. Der Vorwurf, den er erhebt, ist extrem schwerwiegend. Er lautet, dass die Kirche jahrzehntelang systematisch Täter geschützt und ihre Verbrechen hinter den Mauern des eigenen Kirchenrechts versteckt hat.
Und der Staat hat zugeschaut. Während der Staat, der eigentlich das Gewaltmonopol hat, weitgehend tatenlos zugesehen hat.
Ja. Die Kritik richtet sich hier also explizit nicht nur an die Kirche, sondern auch an den Staat.
Ganz genau. Das ist entscheidend. Der Autor kritisiert mit aller Schärfe, dass es nie Razzien in den Archiven der Bistümer gab, keine umfassenden staatlich geführten Ermittlungen. Stattdessen gab es interne Untersuchungen, das systematische Versetzen von Priestern und das konsequente Setzen auf Verjährung.
Und der Staat hat es versäumt, da einzugreifen.
Er habe es versäumt, mit der gleichen Härte durchzugreifen, wie er es bei jedem Sportverein tun würde.
Und diese Passivität des Staates sieht der Autor als direkte Folge dieser unheiligen Allianz.
Ja, das ist die Zuspitzung seiner gesamten Argumentation. Er fasst diese Kritik in einem vernichtenden Satz zusammen. Er bezeichnet dieses Versäumnis als eine Bankrotterklärung des Rechtsstaates vor dem Altar.
Puh.
Hier kulminiert alles, was er vorher beschrieben hat. Die Macht der Kirche führt aus seiner Sicht dazu, dass der Rechtsstaat zurückweicht, wo er am dringendsten gebraucht würde.
Das ist harter Tobak. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, die Finanzen, das Sozialwesen, die Sonderrechte, was ist die logische Konsequenz, die der Autor fordert?
Seine Forderung ist so radikal wie seine Analyse. Ein echter Laizismus. Also eine klare, saubere und konsequente Trennung von Staat und Kirche. Auf allen Ebenen.
Kein staatlicher Einzug der Kirchensteuer, keine Staatsleistungen.
Keine arbeitsrechtlichen Sonderwege in staatlich finanzierten Einrichtungen und keine kirchliche Kontrolle über staatliche Bildung. Nichts davon.
Und um dieser Forderung nochmal richtig Nachdruck zu verleihen, beendet er seinen Artikel mit einem Zitat, das man wohl als bewusste Provokation verstehen muss.
Ja, das kann man so sagen. Es ist ein Satz, der an Deutlichkeit kaum zu überbieten ist. Der Autor fasst seine Position so zusammen: Religion ist Privatsache, wie das Onanieren, schön für den, der es mag, aber bitte nicht in der Fußgängerzone und schon gar nicht auf Kosten der Allgemeinheit.
Das ist natürlich eine bewusste Grenzüberschreitung.
Absolut. Aber sie bringt seine Kernbotschaft auf einen radikalen Punkt. Der Glaube gehört ins Private.
So, jetzt haben wir die ganze Breitseite der Kritik aus diesem Artikel auf dem Tisch. Er zeichnet wirklich das Bild eines Systems aus Privilegien, das aus seiner Sicht nicht mehr in eine moderne Demokratie passt. Nachdem wir das nun für dich aufbereitet haben, bleibt am Ende aber vielleicht eine weiterführende Frage für dich zum Nachdenken.
Der Artikel fokussiert sich ja extrem auf die institutionelle Kritik, auf Strukturen und Machtverhältnisse. Er ist eine Anklageschrift. Aber was würde eine solch radikale Trennung, wie sie hier gefordert wird, für das soziale Gefüge in unserem Land wirklich bedeuten?
Genau. Wenn die großen Wohlfahrtsverbände morgen nicht mehr unter kirchlicher Flagge segeln würden, würde sich dann nur ein Name auf dem Briefkopf ändern? Oder würde sich auch etwas am Wesen der sozialen Arbeit selbst ändern, an der Motivation der Mitarbeiter, vielleicht sogar am gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ja oft durch eben diese Institutionen bei aller Kritik mitgetragen wird? Das ist eine Frage, die der Artikel nicht beantwortet, über die sich aber nachzudenken lohnt.